ich meine, da kann die deutsche Bundesregierung jetzt 100-mal sagen, die USA sind unser wichtigster Partner. Also ich sehe das nicht mehr so. Vielleicht hat mich dann doch auf Trumps Seite überrascht, mit welchem rasanten Tempo und auch dann doch mit welcher Radikalität er alles, fast alles von dem, was er dann angedroht hat, tatsächlich durchzieht im ersten Jahr. Diese Zölle jetzt, das muss man wirklich ganz klar unterscheiden, auch von denen der ersten Amtszeit, ist ein vollkommen anderes Kaliber. Wir reden hier nicht mehr von einer wirtschaftlichen Steuerung oder einem irgendwie Ausgleich von Exporten, Importen, was er damit bezwecken will, sondern das ist, das muss man so sagen, das ist einfach Erpressung statt Diplomatie. Also wir, das kann ich nur noch mal unterstreichen, wir sind am verwundbarsten. Selbst wenn die größte Enthüllung jetzt über Donald Trump rauskommen würde, würde es eigentlich noch was ändern? Also wäre die Welt noch geschockt?
There is a new sheriff in town.
Der Sheriff ist zurück im Weißen Haus. Donald Trump 2.0. Mehr America First, mehr Konfrontation, eine ideologische Zeitenwende.
And we are just getting started.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. Und sie erklärt, was dieser Kurs für Europa und Deutschland bedeutet. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Herzlich willkommen. Diese Folge erscheint am 20. Januar 2026, auf den Tag genau ein Jahr nach dem Amtsantritt von Donald Trump 2.0. Und dieser Präsident hat in 12 Monaten bereits mehr Executive Orders, also mehr Dekrete, unterschrieben als in seiner gesamten ersten Amtszeit. Donald Trump erschüttert die Weltordnung. Zuletzt mit Angriffen und Drohungen Richtung Iran, Grönland, Kuba und Kolumbien. Er inszeniert sich als Macher, als Cowboy-Präsident, der Probleme im Duell löst, schnell entscheidet und sein Recht durchsetzt. Seine Mitarbeiter sagen, er will nicht nur bei jedem Thema gewinnen, er will mindestens genauso sehr, dass sich alle dabei unterhalten fühlen. Kritik vergisst er oft schnell, Illoyalität nie. Und auch im Weißen Haus ist vieles anders als früher. Kulinarisch nicht unbedingt präsidial. Donald Trump liebt Burger, Pizza ohne Rand, sein Steak well done. Mit viel Ketchup. Und ja, es gibt ihn wirklich, den legendären roten Knopf an seinem Schreibtisch. Für seine Diet Coke. In dieser Folge schauen wir darauf, was Donald Trump nach 365 Tagen politisch tatsächlich erreicht hat und was Versprechen geblieben ist. Was prägt seine Amtszeit wirklich? Und was passiert dabei hinter den Kulissen? Jetzt verhängt der US-Präsident wieder Zölle. Und es trifft auch Deutschland. Zahlen müssen alle in Europa, die gegen seine Grönlandpolitik sind. Zölle ist ja eh sein Lieblingswort, sagt er. Das letzte Mal hat er überraschend die Zollkeule im April 2025 ausgepackt. Und da war so gut wie die ganze Welt betroffen, verkündet im Rosengarten des Weißen Hauses. Dort ist er mit einer riesigen Tafel aufgetaucht, während Medienvertreter hektisch Fotos davon gemacht haben, weil es diesmal keine schriftlichen Unterlagen gibt. Nichts zum Nachlesen, sondern wirklich nur die Prozentzahlen auf der Tafel, die er diesen Moment in der Hand hält. Wir sprechen auch darüber, wie dieser Präsident arbeitet. Was macht er morgens als erstes? Wann heißt es Deal und wann No Deal? Wie entscheidet er das? Und worauf stützt er sich dabei? Das möchte ich einordnen mit einer Journalistin, die Donald Trump seit fast einem Jahrzehnt genau beobachtet. Als Präsident, als Ex-Präsident und jetzt nach seinem Comeback. Sie ist bestens vernetzt, immer nah dran und sagt selbst, sie sei nach 8 Jahren zur Trump-Versteherin geworden. Sie ist internationale Korrespondentin für das Handelsblatt. Ich begrüße Annette Meiritz, ganz herzlich willkommen bei The White House.
Danke, dass ich bei dir sein kann.
Annette, nach einem Jahr Donald Trump 2.0, was hat dich persönlich am meisten überrascht, politisch oder menschlich?
Also politisch hat mich erstmal tatsächlich auf europäischer Seite der Zusammenhalt überrascht. Das ist ja nicht immer selbstverständlich. Ich meine, wir hatten einen Brexit, wir haben Ungarn, was immer mit einem Austritt droht. Und dass man in diesem ein Jahr zumindest versucht hat, zusammenzustehen. Auf Donald Trumps Seite, muss man sagen, hat mich gar nicht so viel überrascht. Denn wenn man mal zurückguckt auf den Wahlkampf, hat er sehr, sehr vieles von dem, was er jetzt umsetzt. Ja, also der harte Kurs gegen illegale Migration, auch die Strafzölle, sogar Venezuela und sogar Grönland hat er angekündigt. Das Problem ist, dass wir, ich sage jetzt bewusst wir, Mediengesellschaft, Beobachter, Politiker, das nicht so richtig ernst genommen haben. Ja, vielleicht hat mich dann doch auf Trumps Seite überrascht, mit welchem rasanten Tempo und auch dann doch mit welcher Radikalität er alles, fast alles von dem, was er dann angedroht hat, tatsächlich durchzieht im ersten Jahr. Weil es hätte man ja auch ein bisschen staffeln können.
Aber gibt es vielleicht etwas, von dem du dachtest, also das traut er sich nicht nochmal und hat es dann doch gemacht?
Also ich glaube, dieses teilweise klare Lügen des Weißen Hauses. Ich sage das ganz bewusst nicht bei allen sachpolitischen Dingen, ja. Also es ist nicht so, dass das Weiße Haus jetzt 24 Stunden am Tag lügt. Aber wir sehen natürlich schon, auch gerade nach dem Fall Minneapolis, als die Frau erschossen wurde, die erste Reaktion ist halt sofort alles von sich weisen und sofort irgendwie in diese Propagandamaschine reinzugehen. Und nicht, dass mich das bei Donald Trump sonderlich überrascht hätte, aber mich hat überrascht, wie schnell die Medien mitmachen, wie schnell das Narrativ verfängt, wie schnell auch die Meinungsumfragen von Trump-Anhängern auf sowas sofort draufspringen. Also dieses, dass er im Prinzip wirklich mit allem durchkommt und das Weiße Haus so eine geölte Maschinerie ist, die sofort in sowas reinspringt und dass das funktioniert sofort, das hat mich tatsächlich dann schon überrascht, weil wir haben natürlich eigentlich auch einen starken Widerstand dagegen, aber der geht total unter.
Ja, mal schauen, ob er jetzt auch wieder mit den Zöllen durchkommt, eben im Streit um Grönland. Da soll es jetzt erstmal 10% und ab Juni 25% geben. Und zwar an alle Gegner einer US-Annexion im Prinzip, mit Blick auf Europa. Wie schätzt du das ein?
Strafzölle sind sein Lieblingsinstrument. Ich habe schon seine erste Amtszeit beobachtet. Damals waren Strafzölle was für Nerds. Ich habe von Listen geträumt nachts, wo irgendwelche Klospülungen aus China drauf standen, die er mit Zöllen belegt hat. Und damals fand man das, ich muss das so sagen, weil die standen wirklich drauf. Aber ich lache darüber, weil man damals dieses Instrument der Strafzölle, das war neu, das hat zwar die Welt schockiert, aber es war am Ende, alle haben sich damit arrangiert. Und selbst Joe Biden hat Teile dieser Zölle beibehalten. Das heißt, das gehörte dann plötzlich zum neuen Welthandelssystem. Diese Zölle jetzt, das muss man wirklich ganz klar unterscheiden, auch von denen der ersten Amtszeit, ist ein vollkommen anderes Kaliber. Wir reden hier nicht mehr von einer wirtschaftlichen Steuerung oder einem irgendwie Ausgleich von Exporten, Importen, was er damit bezwecken will, sondern das ist, das muss man so sagen, das ist einfach Erpressung statt Diplomatie. Ja? Und auch wenn ich Donald Trumps Errungenschaften an anderer Stelle oft hervorhebe, ist das tatsächlich etwas. Er setzt Verbündete nicht nur unter Druck, sondern er stellt sie vor die Wahl, entweder eure Wirtschaft wird massiv leiden oder ihr tut genau das, was ich sage. Und die Amerikaner vermischen an dieser Stelle, das darf man nicht vergessen, auch ganz viele Themen miteinander, also Meinungsfreiheit, Handel, Wirtschaft, Annexion von Grönland. Also alles wird in einen Topf geschmissen und ihr unterwerft euch uns oder die Zölle kommen. Und dieser Hebel ist schon erschreckend.
Erschreckend auch für Deutschland. Also was bedeutet dieser Schritt jetzt auch ganz konkret für uns?
Also erstmal bedeutet dieser Schritt, dass dieses im Wachsen bestehende Handelsabkommen, was man eigentlich mit den Amerikanern treffen wollte, auf EU-Ebene, wir erinnern uns, lange Strafzollrunde letztes Jahr, dann hat man sich irgendwie geeinigt, dann gab es den Handshake zwischen Ursula von der Leyen und Donald
Trump.
Den
besten Deal überhaupt in der Geschichte jemals und überhaupt, ja.
Genau, und das ist ja im Prinzip, wenn wir uns das jetzt angucken, ist das ja nichtig. Das ist ja jetzt vollkommen egal, denn wenn sich die andere Seite, in dem Fall die Amerikaner, bei der nächsten Gelegenheit, auch noch bei einer so brisanten Gelegenheit wie Annexion eines Gebietes, NATO-Gebiet, sofort wieder zu Strafzöllen greift, kann man eigentlich jegliches Abkommen mit den Amerikanern vergessen. Und für Deutschland bedeutet es, dass Deutschland im Prinzip an einer der verwundbarsten Stellen sitzt, weil wir einfach so eine starke Exportnation sind, weil wir auch diplomatisch, geheimdienst, sicherheitsmäßig so abhängig sind von den USA. Das hat man übrigens auch in der ersten Reaktion der Bundesregierung gemerkt, die im Prinzip nichts gesagt hat. Also da war ja nichts drin. Also wir, das kann ich nur noch mal unterstreichen, wir sind am verwundbarsten.
Ja, und Donald Trump hat Zölle also jetzt nicht nur in der ersten Amtszeit, sondern eben auch schon in der zweiten Amtszeit als Hebel genutzt. Er spielt ja gefühlt mit der Welt Monopoly, sieht Geopolitik so ein bisschen wie dieses weltberühmte Brettspiel. Und er fragt dann so, ja, wer hat Geld, wer hat die Macht, wer kann kaufen, wer kann bauen, gerade eben mit dem Blick auf die Zölle. Ich hatte vorhin seine Überraschungsaktion mit der Tafel im Rosengarten angesprochen, das hast du ja auch live mitverfolgt. Wenn er mit solchen überraschenden Auftritten arbeitet, ist das Chaos oder kalkulierte Verwirrung oder wie würdest du das nennen?
Das Interessante bei dieser zweiten Trump-Administration ist, dass wir eigentlich von Chaos kaum noch reden können. Also das Wort Chaos habe ich selbst als Journalistin in der ersten Amtszeit sehr oft auch geschrieben, weil es war chaotisch. Wir erinnern uns, es wurden irgendwie alle zwei Tage Leute gefeuert, über Twitter damals noch, die teilweise nichts von ihrer Entlassung wussten. Er hat viele Dinge angedroht, die er dann nicht wahrgemacht hat. Und man muss sagen, in seiner zweiten Administration, also in der zweiten Amtszeit jetzt, ist es deutlich stringenter. Das ist kein Chaos. Das ist Chaos mit System. Also es sieht vielleicht chaotisch aus und es ist oft auch so ein bisschen stümperhaft bei den Strafzöllen. Er haut da einfach was per Truth Social raus, aber man weiß irgendwie gar nicht, wogegen genau, also man das große Fragezeichen ist immer sofort im Kopf, wenn er was raushaut. Aber dahinter, wenn man sich das große Bild anguckt, maximale Disruption, alle schreiben über ihn, alle rennen ihm hinterher, alle wollen seine Gunst, die ganze Welt. Dann Spaltung, also Spaltung der EU, die einzelnen Partner gegeneinander aufbringen. Und natürlich auch jetzt, was relativ neu dazu gekommen ist, dieser Expansionsgedanke. Make America Great Again ist nicht mehr nur auf eigenem Territorium, sondern das ist der Griff nach der Welt. Hat sich im Rückblick auch schon abgezeichnet, aber ich habe das lange für so eine Art Theorie gehalten, um, ja, keine Ahnung, um die Anhänger davon zu überzeugen, wie groß Donald Trump auf der Weltbühne ist, dass er damit tatsächlich ernst macht, jetzt an mehreren Fronten mit der Unterstützung von seinem Außenminister, mit der Unterstützung von J.D. Vance. Das ist natürlich schon ein ganz, 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 ganz neues Level.
Das haben wir auch in der Sicherheitsstrategie quasi nachlesen können. Aber sag mal, wann sagt Donald Trump eigentlich Deal und wann sagt er dann No Deal? Also gibt es dafür ein bestimmtes Muster? Gibt es einen Trump-Code, der ihn irgendwie berechenbar macht?
Er sagt Deal, wenn er auf der Gewinnerseite steht. Er sagt Deal, wenn er was davon hat. Wir hatten das beim EU-Handelsdeal. Also die wenigsten haben ja diese Details des EU-Handelsdeals. Das ist ja auch alles sehr sperrig und sehr trocken. Aber die Quintessenz, dieser Handshake Ursula von der Leyen, Donald Trump, war, dass die EU eigentlich nicht sonderlich gut weggekommen ist bei diesem Deal. Also die Zölle waren deutlich höher, als man erhofft hat, die dann am Ende übrig blieben. Und in dem Moment hat Donald Trump gesagt, Deal. Das Problem ist, dass eben dieser Win an der Stelle, wie wir jetzt sehen, absolut nicht gereicht hat, dann, weil er den Druck einfach durch diese neuen Zölle aufrechterhält. In anderer Frage, wenn es um Krieg und Frieden geht, er tritt ja in anderen Konflikten auch so als Peacemaker, Dealmaker auf. Und immer dann, wenn es ihm einen kurzfristigen Gewinn auch vor seinen Anhängern bringt. Also starke Bilder. Donald Trump ist ja ein Fernsehmann und ist es bis heute. Sehr kluge Social-Media-Strategie. Also immer dann, wenn er im Oval Office der starke Handshake, die Leute, die zu ihm pilgern, die Leute, die was von ihm wollen, das ist für ihn ein Win. Und wenn es dann noch, wie bei den Zöllen, die zwar einerseits die amerikanischen Konsumenten belasten, aber andererseits auch echt viel Geld in die Staatskasse spülen, dann lässt er von diesem Instrument nicht locker. Wieder ein Win.
Instrument, Strategien, lass uns da noch mal ein bisschen mehr drauf schauen. Die offensichtlichste nennt sich ja Flooding the Zone, eine Taktik der Informationsflut, eine bewusste Reizüberflutung. Das Ganze zeigt sich ja an den verschiedenen Themen, über die wir die ganze Zeit berichten, also eben von Zöllen über Angriffe, Drohungen in alle Richtungen. Aber die Methode zeigt sich eben auch online bei diesen ganzen Posts, die er manchmal raushaut im Minutentakt. Wie hat sich denn auch hier die Intensität in den vergangenen 8 Jahren verändert?
Also aus der Perspektive von einer Journalistin, die eben beide Trump-Administrations verfolgt hat. Man muss sich bewusst machen, dass die großen Medienhäuser in den USA, auf die wir alle auch seit Jahrzehnten gucken und wo man irgendwie stolz ist, wenn man mal ein Praktikum erwischt oder so, ne, dass selbst die, also ich spreche jetzt New York Times an, Washington Post, die Washington Post ist in einer enormen wirtschaftlichen Krise. Die New York Times-Reporter haben mir damals, als ich noch in Washington vor ein paar Monaten gewohnt habe, gesagt, wir kommen selbst nicht hinterher. Die sind so gut aufgestellt, die haben so gute Ressourcen, die sind jeden Tag mit einer Schar an Menschen um das Weiße Haus, haben die besten Zugänge und sie sagen, wir können vielleicht 30% von dem abdecken, was die Administration da rauskübelt. Das kann man ja nicht anders sagen. Sozusagen, es gibt diesen mediales Level, das ich persönlich inzwischen denke, selbst wenn die größte Enthüllung jetzt über Donald Trump rauskommen würde, dass man sich inzwischen doch die Frage stellen muss, würde es eigentlich noch was ändern? Also wäre die Welt noch geschockt? Würden die Republikaner aufbegehren? Würde halb Amerika auf die Straße gehen? Ich weiß es nicht. Es ist halt so viel inzwischen, dass, glaube ich, dieser Schockmoment schon ganz doll betäubt ist. Und das andere Level davon ist eben diese gesellschaftliche Überforderung. Wir sehen ja auch an den Trends, Medienforschung und so weiter, Menschen ziehen sich teilweise auch zurück und wollen das gar nicht mehr alles wissen, weil es shocking ist, weil es viel ist, weil es schwer zu erklären ist, weil es teilweise widersprüchlich ist. Und das macht natürlich auch was mit uns als Gesellschaft, wenn die wichtigste Nation der Welt, die mächtigste Demokratie der Welt uns nur noch überfordert.
Absolut. Ich habe auch Freunde in den USA, die wollen einfach gar nicht mehr über Politik sprechen. Also das ist, wenn du nur sagst Don, dann sind die schon raus, ja. Aber gut. Ja, was will er eigentlich damit alles erreichen? Er will natürlich irgendwie Kritiker müde machen. Die wiederum sagen ja, das liegt alles an den Epstein-Akten, an den Dokumenten rund um den Sexualstraftäter, die er ja versprochen hat zu veröffentlichen und das bis heute nicht getan hat. Ist das ein Thema, von dem du eben gesagt hast, das könnte nochmal eine Wendung oder nochmal ein Schocker sein?
Ich glaube manchmal, dass das mit den Epstein-Akten ein bisschen überschätzt wird, was die Verbindung zu Donald Trump angeht. Also ich will damit nicht den Fall an sich minimieren. Das ist einer der schlimmsten, wirklich, also Menschenhandel mit Minderjährigen über Jahrzehnte, auch von der Justiz irgendwie erstmal verschont gelassen. Dieses Netzwerk von Reichen und Mächtigen, alles furchtbar. Und wir wissen auch, dass Donald Trump da tief mit drin steckte. Und ja, einiges von dem, was er tut und wie er öffentlich auftritt, wird damit zusammenhängen, dass er ablenken will davon. Das Weiße Haus ist, das weiß ich auch von Kontakten, das Weiße Haus ist beunruhigt darüber, dass da noch was rauskommt. Das ist beunruhigt darüber, was das bei den Anhängern langfristig macht. Aber das große Aber an der Stelle ist, dass die Dinge, die Donald Trump uns zumutet, die Expansionspläne, die Strafzölle, der offene Hass teilweise gegenüber früheren Partnern, die offenen Attacken, der Umgang mit der Opposition, das Verteidigen von Mord in dem Fall in Minneapolis, das hat zum großen Teil auch was mit Überzeugung zu tun. Der Mann ist in seiner zweiten Amtszeit und wird dieses Jahr 80. Das ist sein Endgame. Er ist der Präsident, er ist der mächtigste Mann, er wurde zweimal zum US-Präsidenten gewählt. Was muss im Kopf so jemandes vorgehen? Er kann alles tun. Und deswegen tut er das. Das ist die größte Motivation. Und der zweite Grund dafür ist, dass ihn ja im Moment auch niemand stoppt. Die Republikaner haben beide Kammern im Kongress. Der Kongress ist im Moment auch geschwächt, einfach dadurch, weil sich die Republikaner nicht geschlossen gegen ihn stellen. Der Supreme Court könnte ihm noch einen Strich durch die Rechnung machen, durch ein Urteil zu den Zöllen. Aber wer ist im Moment im Weg von Donald Trump? Mir fällt niemand ein.
Ja, also kann ihn tatsächlich keiner bremsen, auch nicht aus seinem Inner Circle. Gibt es da jemanden, dessen Wort für ihn wirklich Gewicht hat? In der letzten Folge haben wir beispielsweise intensiv über den Tech-Unternehmer Peter Thiel und seinen Einfluss gesprochen. Also gibt es da irgendjemanden?
Also diese Einflussgeber oder diese Einflüsterer oder so, die sitzen da ja teilweise schon ziemlich stabil an seiner Seite. Also da komme ich nochmal zurück auf das, was ich vorhin gesagt habe. Wenn dem so wäre, dass das ständig alles wechselt, dann würden wir auch viel, viel mehr Entlassungen sehen von hochrangigen Ministern beispielsweise. Was aber stattdessen passiert ist, dass er Minister, die er vielleicht nicht so toll findet oder Berater, dass er die eher in der Hierarchie ein bisschen kalt stellt. Aber die Leute um ihn rum, wir sehen im Hintergrund diese vielleicht auch Rivalität zwischen Rubio und Vance, aber am Ende arbeiten selbst die zusammen, wenn es drauf ankommt. Also ziehen sie an einem Strang und stehen an der Seite von Donald Trump.
Die wollen nur beide der nächste Präsident werden, deswegen ist wahrscheinlich
ja, die ein guter Grund, ne?
Absolut.
Auch diese Frage, die habe ich ja nun selbst formuliert, wer stoppt Donald Trump? Also wir dürfen natürlich auch nicht vergessen, dass der Mann demokratisch ins Amt gekommen ist und die amerikanischen Bürger, die ihn gewählt haben, ziemlich genau wussten, was da kommt. Also es ist ja nicht so, dass das große Missverständnis oder der große Unfall ist wie 2016, sondern also im Moment, also auch wenn er sich in sehr, sehr vielen Dingen nicht nur am Rande der Legalität bewegt, sondern auch drüber, ist er Präsident geworden auf Grundlage einer demokratischen Wahl in den Vereinigten Staaten. Deswegen ist die Frage, wer stoppt ihn, immer so ein bisschen schwierig. Er ist jetzt da, wo man ihn haben wollte.
Ja, dann schauen wir doch mal darauf, was er geschafft hat und was er nicht geschafft hat. Er wollte den Ukraine-Krieg innerhalb von 24 Stunden beenden. Das gehört sicherlich zu den Dingen, die er nicht geschafft hat. Was ist aber ein großer Erfolg, was vielleicht bisher kein anderer Präsident geschafft hat?
Illegale Migration an der Südgrenze zu Mexiko ist etwas, was Joe Biden nicht hingekriegt hat. 12 Millionen Grenzübertritte allein in der Amtszeit von Joe Biden, unter Donald Trump 0. Da kann man jetzt über die Wege und Mittel streiten, total, absolut. Aber Fakt ist, wir hatten eine Krise an der Südgrenze, absolut. Das haben mir auch im Wahlkampf, wenn ich zu den Staaten gereist bin, die dort angrenzen, haben mir auch nicht nur Hardcore-Republikaner gesagt, sondern auch Demokraten, Geschäftsinhaber, Konzernlenker, ganz normale Menschen. Es gab eine Krise und Donald Trump hat zumindest diese Krise erstmal gestoppt. Ich finde, das muss man schon hervorheben. Was dort in den amerikanischen Großstädten passiert, ist eine vollkommen andere Nummer. Das würde ich niemals als Erfolg etikettieren, weil das einfach menschenunwürdig und menschenfeindlich ist, was da passiert. Dann, ich finde, wenn wir uns die NATO angucken.
Da zahlen Sie jetzt.
Ja, teilweise hat die Donald-Trump-Amtszeit natürlich auch dazu geführt, dass sowohl die EU als auch die NATO sich mal darauf besinnen muss, wer sind wir eigentlich und was wollen wir sein, also auf europäischer Seite. Und er da natürlich schon, was die Erhöhung der Verteidigungsausgaben angeht und dieses Wissen, die Europäer können sich nicht ständig auf die Amerikaner verlassen, dass das aus meiner Sicht natürlich auch überfällig war. Das ist natürlich etwas, da frage ich mich manchmal, warum braucht es eigentlich erst einen Donald Trump, bis wir das verstanden haben? Und das finde ich schon auch eine Art Errungenschaft, dass wir etwas stark Überfälliges beginnen.
Hm. Eigenverantwortung. Genau, seine Mitarbeiter sagen ja über ihn, er könne Menschen schneller lesen als Akten. Und was er wohl auch immer im Hintergrund macht, er testet die Spitznamen für Konkurrenten oder Gegner erstmal intern, bevor er das dann öffentlich tut, um eben so die Reaktion zu checken. Also kommt das jetzt gut an, bin ich lustig? Sie sagen auch, Donald Trump wolle nicht nur bei jedem Thema gewinnen, sondern eben auch entertain. Das hast du ja eben auch schon so ein bisschen angesprochen. Wie sehr ist also Politik für ihn Bühne und wie gefährlich ist das?
Also ich erinnere mich, nach der Wahl, nach der Kamala Harris verloren hatte, habe ich irgendwie auch als eine Art psychologische Verarbeitung dieses ganzen Wahlkampfs nochmal diese ganzen Bücher gelesen, die aufgearbeitet haben, was wir für ein, dieser Skandal, dass Joe Bidens Altersschwäche vertuscht wurde. Das fand ich irgendwie eine ganz wichtige Frage, die schnell in den Hintergrund gerückt ist. Was da in diesen Büchern auch ganz oft zum Vorschein kam, ist, warum Donald Trump so stark ist, wie er ist. Also zum Beispiel vor diesem TV-Duell, wo Joe Biden total versagt hat, ist Donald Trump 4 Stunden vorher im Studio aufgetaucht und hat sich das Setting angeguckt, hat geguckt, wie ist das Licht für ihn am besten. Hat mit den Leuten vor Ort gesprochen, hey, wie fühle ich mich hier? Wie stehe ich auf der Bühne? Wann ist Joe Biden angekommen? 10 Minuten irgendwie, bevor die Maske losging. Also das sagt doch einfach alles. Wir können irgendwie darüber lachen, dass Donald Trump irgendwie immer noch komische Haare hat und irgendwie immer zu gebräunt aussieht und so weiter. Ich finde diese ganze Maschinerie, also diese PR-Maschinerie ums Weiße Haus extrem professionell. Er hat sich sehr junge Leute ins Team geholt, teilweise auf Rat seines Sohnes Barron. Barron Trump, selbst sein Sohn, rät ihm, mit irgendwie YouTubern und Podcastern aufzutreten. Das ist alles nicht lächerlich, das ist überlebenswichtig für jemanden, der in einer Aufmerksamkeitsökonomie, die durch Social Media komplett verändert wurde in den letzten 10 Jahren. Donald Trump hat das Game verstanden. Also ich finde das A sehr smart und B ist es natürlich Donald Trumps Lebenselixier. Früher, also in der ersten Amtszeit, wir erinnern uns, haben wir immer drüber geschrieben, oh, er guckt Fox News und hat den Fernseher in seinem Schlafzimmer oder 3 Fernseher, ich weiß es nicht. Jetzt ist das natürlich total anders. Also Social Media ist ja sein, das ist jetzt das Ding, ne?
Ja, seine Plattform Truth Social, der nutzt ja generell Social Media in so einer Art und Weise, wie das vorher noch nie ein Präsident getan hat. Es gibt diese KI-generierten Fotos und Videos, ja. Donald Trump als Papst und das wird dann gepostet, selbst auf dem offiziellen Instagram-Account des Weißen Hauses. Welches Bild oder Video war denn deiner Meinung nach so richtig gut gelungen? Welches hat dich vielleicht am meisten geschockt oder auch zum Lachen gebracht?
Gab es nicht nach den Protesten der Opposition dieses Bild, dass da irgendwie Bomben oder also das aus einem Flieger, was über die abgeworfen wurde? Also das, mir geht es da, das muss ich jetzt auch ganz ehrlich zugeben, auch wenn ich ein US-Politik-Junkie bin, ich klicke das dann ganz oft auch weg. Aber jetzt in letzter Zeit, also für mich geben diese Bilder immer auch strategischen Einblick. Zum Beispiel letzte Woche Grönland. Unsere Bundesminister fliegen da alle hin, versuchen zu vermitteln, ja, und kommen zurück, Lars Klingbeil, Johann Wadephul, ist es alles nicht so schlimm, die Amerikaner meinen das alles nicht so. Und in der Sekunde, in der sie das sagen, postet das Weiße Haus irgendwie einen Donald Trump, der, also KI-Bild, der am Fenster des Oval Office steht und rausguckt und sagt, ah, ich sehe Grönland da hinten und endlich gehört es uns. Wo ich so denke, okay, kann man einen größeren Splitscreen eigentlich haben? Ich sage jetzt nicht, dass jeder Social-Media-Post sozusagen die Wahrheit ist, was in Donald Trumps Kopf vorgeht, aber es ist doch ein ganz klares Signal, es ist doch der Mittelfinger, Entschuldigung, dass ich das so sage, die Deutschen kommen, um zu vermitteln und das Weiße Haus postet sowas, ich meine, das ist
eine klare Botschaft.
Eine sehr klare Botschaft.
Ich habe mich auch mal in DC umgehört, was dort die Menschen sagen nach einem Jahr Donald Trump. Hören wir mal rein. Ich schätze alles, was Donald Trump für uns tut und bin auch für seine Einwanderungspolitik. Ein Jahr später sieht es echt schlecht aus. Mit seinem Gesetz, dem Big Beautiful Bill, die Krankenversicherung und generell Preise schießen nach oben für alle Amerikaner, egal ob sie Demokraten oder Republikaner sind. Es sieht echt nicht gut aus. Ich würde sagen Angst, weil du nie weißt, was als nächstes kommt. Ich sage das auch. Es gibt einfach zu viele Ungewissheiten. Mit diesen Ungewissheiten, von denen das Ehepaar am Ende gesprochen hat, waren vor allem die Angriffe gemeint, also Nigeria, Venezuela. Also lass uns nochmal auf die Außenpolitik schauen. Er hat ja auch den Golf von Mexiko in Golf von Amerika umbenannt. Das Pentagon ist jetzt das Kriegsministerium und er droht eben mit militärischen Maßnahmen gegen Iran, Grönland oder Lateinamerika. Vor allem auch nach dem Angriff auf Venezuela. Wie ernst muss man diese Drohung nehmen und wo endet Rhetorik?
Die muss man alle ernst nehmen. Also ich sage damit nicht, dass morgen die US-Truppen irgendwie in Grönland einmarschieren und Kuba und Kolumbien als nächstes dran sind. Ich glaube nach wie vor, also mit allen Experten, mit denen ich spreche, dass Venezuela schon auch nochmal ein Sonderfall war, weil die Trump-Regierung einen großen Rückhalt dafür, also nicht für eine militärische Übernahme, aber die internationale Gemeinschaft hat ja das Maduro-Regime generell nicht anerkannt. Also es gab sozusagen eine Art, es gibt einen Konsens darüber, dass ein Regimewechsel in Venezuela nicht die schlechteste Option ist. Es gibt keinen Konsens darüber, dass man das hätte so machen müssen, aber trotzdem gab es sozusagen eine Art Legitimation dafür, wenn man es so nennen möchte. Das sehen wir jetzt auch gerade an der aktuellen Zollandrohung gegen Grönland. Da ist ja von militärischer Gewalt keine Rede mehr, sondern Donald Trump hat in seinem Truth Social Post gesagt, es geht um einen Kauf, was ja Marco Rubio auch gesagt hat. Dennoch, Donald Trump ist ja jemand, der alle Gesetze der Politik über Bord geworfen hat. Und ich appelliere auch immer so ein bisschen daran, dass wir bei all diesen Diskussionen auch diese Gesetze und Abläufe, die wir im Kopf haben, was ist eine Annexion und so weiter, auch über Bord werfen. Man kann ein Land in seinen Griff bekommen auf sehr viel kompliziertere und subtilere Weise als ein Einmarsch. Also im Fall von Grönland haben das die Thinktanks in Washington in den letzten Wochen echt eindrucksvoll aufgezeichnet, dass beispielsweise die USA versuchen könnten, die Lieferketten von Grönland unter Druck zu setzen und dort ein paar Medienunternehmer hinzuschicken, die sozusagen die Medien entsprechend lenken. Und gleichzeitig könnten sie eben den Grönländern Geld anbieten, damit sie entsprechend in einem Referendum abstimmen. Also es gibt ganz viele Wege, ein Land von sich abhängig zu machen, ohne dass man es besetzt. Wir sehen das ja auch von Seiten China, was mit der Seidenstraße in allen möglichen Weltregionen Einfluss bekommt. Und warum sollten das die USA nicht tun? Das tun sie ja auch an anderer Stelle schon. Also was ich damit sagen will, wir müssen uns ein bisschen lösen von diesem, Donald Trump schickt jetzt sofort seine Truppen los, aber die andere Variante, Länder durch enormen Druck unter seine Macht zu bekommen, ist nicht weniger schlimm oder ist nicht weniger dramatisch oder verschiebt das geopolitische Gleichgewicht nicht weniger. Es ist nur vielleicht weniger sichtbar und die Aufmerksamkeit nimmt dann auch ab. Das ist das Gefährliche, dass Menschen dann nicht hingucken. Menschen gucken hin, wenn es einen Militärschlag gibt. Aber wenn sich ein Land über lange Zeit oder vielleicht über, was weiß ich, 3 Jahre verändert, interessieren sich Menschen dafür? Ist das so?
Absolut, hast einen Punkt. Und dann lass uns noch mal über Macht, Loyalität und Angst sprechen. Vertraute sagen ja über ihn, Donald Trump verzeiht vieles, aber keine Illoyalität. Was glaubst du, wie sehr prägt dieses Klima die Arbeit im Weißen Haus?
Ja, ein Fall, den ich mir, also auch für die Hörerin hier angucken würde, wäre Josh Hawley. Ich weiß nicht, ob das vielen Menschen was sagt. Das ist ein sehr überzeugter, junger Republikaner, sehr religiös, der mit seiner Frau so ein Religionspodcast hat, so ein Power-Couple von Washington. Und der fängt jetzt gerade in dieser Grönland-Frage an, sich zum ersten Mal von Donald Trump zu distanzieren. Und ich frage mich, ob wir quasi die nächsten Marjorie Taylor Greene sehen und was das eigentlich bedeutet oder ob das nur Taktik ist.
Die ja eine der größten Supporterinnen war von Donald Trump und sich dann abgewendet hat. Genau.
Also über solche Namen sollte man immer ganz klar beobachten. Im Weißen Haus ist eine ganz klare Taktik, also Pressure, Pressure, Pressure. In dem Moment, in dem ein Kongressabgeordneter oder ein Senator sich gegen Donald Trump ausspricht, fängt Donald Trump ja sofort an, öffentlich über die Person herzuziehen. Und dann gibt es aber noch ein viel, viel mächtigeres Mittel, und zwar Geld. Wir dürfen an der Stelle nicht vergessen, dass es ist echt bizarr, wenn man sich das überlegt. Wir wissen, das komplizierte Spendensystem, politische Spendensystem in den USA. Es gibt ein Spendenvehikel für Donald Trump, also MAGA Inc. heißt es. Und das hat eine Rekordsumme eingenommen im ersten Trump-Amtsjahr, obwohl der Mann eigentlich nicht wiedergewählt werden kann. Was heißt das jetzt, was ich kompliziert ausgedrückt habe? Also das Geld fließt zu Donald Trump und seinen Zielen. Wir werden bei den Midterms dieses Jahr eine Flut von MAGA-TV-Anzeigen, Social-Media-Anzeigen. Also der Mann und auch die Leute um ihn rum können vor Geld nicht mehr laufen. Und in diesen Rennen, jetzt in den Midterms-Rennen, wird das Weiße Haus ganz gezielt versuchen, über die RNC, also den republikanischen Parteiapparat, genau solche Kritiker mit Geld sozusagen zu ersticken. Also mit Gegenkampagnen, mit Gegenkandidaten, mit Werbung vor Ort, die sie schlecht machen, mit Negative Campaigning. Und das fängt jetzt schon an. Wird sich im Weißen Haus ganz genau angeguckt, wer ist nicht auf Linie und wer könnte seinen Sitz dieses Jahr bei den Midterms verlieren. Und an Geld mangelt es da nicht. Also sehr, sehr vermögend, sehr mächtig.
Ja, wenn du schon die Midterms ansprichst, die sind ja im November. Also wenn wir auf die kommenden Monate schauen, wo siehst du denn den größten politischen Sprengstoff, innenpolitisch wie außenpolitisch?
Es nutzt sich immer so ab, aber natürlich ist es die Wirtschaft immer. Sie ist es nicht nur. Die Präsidentschaftswahlen 2024 wurden auch nicht nur wegen Inflation und Wirtschaft entschieden, bin ich von überzeugt. Aber es ist natürlich, wir haben relativ gute Wirtschaftszahlen der Trump Administration im Moment. Die große Rezession, über die alle geschrieben haben, die ist immer noch nicht eingetreten und ich glaube, die tritt auch nicht so schnell ein. Aber das Problem ist, dass die Menschen keine spürbare Verbesserung fühlen. Das Leben ist unfassbar teuer in den USA nach wie vor. Lebensmittel, Häuserkauf, Mieten, Auto, Reisen, alles. Kinderbetreuung gar nicht. Also ich habe 2 Kinder in den USA großgezogen und weiß, wovon ich spreche. Es ist einfach nur insane. Und Donald Trump verspricht immer mal wieder Erleichterung, aber es ist einfach nicht da. Und das zweite große Risiko ist aus meiner Sicht echt so ein Platzen der KI-Blase. Also, dass wir irgendwie nochmal so eine Art Tech-Massenentlassung sehen, die dann auf andere Bereiche übergreift. Also, dass wir quasi nochmal irgendwo ein erdrutschartiges Ereignis sehen, was irgendwie entweder bei den Jobs oder bei den Löhnen oder bei der Wirtschaftswachstumskraft da nochmal so einen Einbruch bringt. Und das wird ihm natürlich gar nicht gut tun.
Meine letzte Frage, deine ganz persönliche Einschätzung. Ist Donald Trump 2.0 berechenbarer als früher oder gefährlicher, weil er glaubt, ich glaube, du hattest es am Anfang so ein bisschen angedeutet, nichts mehr verlieren kann?
Das ist das Ding. Es ist halt beides. Er ist berechenbarer insofern, dass man alles, was er in den letzten 8 Jahren gesagt hat, irgendwie nochmal rausholen muss und gucken muss, war das nur Rhetorik oder stimmt das? Also alles, was er sagt und auch gesagt hat, muss im Prinzip in den Check, was ist eigentlich, wenn das eintritt. Ob es das jetzt berechenbarer macht, gibt zumindest eine berechenbare Strategie, wie man mit ihm umgeht. So. Gefährlicher, ja, natürlich, für europäische Partner, darf ich das Wort Partner eigentlich noch sagen? Das ist doch die Frage. Also ist er, ich meine, da kann die deutsche Bundesregierung jetzt 100-mal sagen, die USA sind unser wichtigster Partner. Also ich sehe das nicht mehr so. Eigentlich ist da die jetzige US-Regierung kein Partner mehr und das macht ihn natürlich speziell für europäische Interessen natürlich gefährlicher.
Sagt Annette Meyretz. Besten Dank für das Gespräch und die vielen Einordnungen. Dankeschön.
Danke für die tollen Fragen.
Das war Folge 3 von The Wild House. Die nächste gibt es kommenden Dienstag, also spätestens kommenden Dienstag. Im Falle von Breaking News melde ich mich selbstverständlich früher zurück. Abonniert den Podcast gerne, wenn er euch gefällt. Über Wünsche, Anregungen oder Kritik freue ich mich. Schreibt mir einfach an podcast@angelavanbrakel.com. Und noch ein großes Dankeschön an dieser Stelle an mein Team von All Ears on You, genauer gesagt an Felix, Jenny und Philipp.
Journalistin Angela van Brakel analysiert Macht, Mythen und Politik im neuen Amerika. The Wild House. Das neue Amerika verstehen.
Ein All Ears on You Original Podcast.